Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
44 Tage, 6 Wochen haben Hans-Martin Schleyer und seine Entführer zusammen verbracht. Sie haben Schach gespielt, dem Entführten sogar die Haare geschnitten und viel über Wirtschaft diskutiert. Und am 18. Oktober 1977, da haben sie ihn umgebracht. Die Entführung und Ermordung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans-Martin Schleyer. Vor 40 Jahren war das. Das ist unser Thema heute in der Einen Stunde History. Und mit dabei unser Geschichtsexperte.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi.
Die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer, das war der grausame Höhepunkt des sogenannten Deutschen Herbstes. Die Rote Armee-Fraktion, kurz auch RAF, hat aber schon vorher die Menschen in der Bundesrepublik mit Bomben, Sprengfallen und Maschinenpistolen attackiert.
Ja, das war im Jahr 1977 sozusagen ein Dauerzustand. Im April war der Generalbundesanwalt Siegfried Buback ermordet worden von einem Kommando Ulrike Meinhof. Sein Fahrer und der Leiter der Fahrbereitschaft überlebten diesen 7. April 1977 auch nicht. Ende Juli wurde der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, bei dem Versuch, ihn zu entführen, erschossen. Die Täter der RAF hatten damals nicht damit gerechnet, dass sie sich zur Wehr setzen würde. Und kurz vor der Entführung von Hans-Martin Schleyer scheiterte ein Anschlag auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Also, es war tatsächlich ein Jahr voller Gewalt und es war eben auch ein Jahr, in dem sich die innere Verfasstheit der Bundesrepublik entschied. Denn es ging ja neben der Bekämpfung des Terrors und der Aufklärung der Anschläge der RAF auch um die innere Freiheit des Landes. Also ein ganz aktuelles Thema mit einer Fragestellung, die nach jedem Terroranschlag in unseren Tagen eben auch wieder hochkommt.
Es scheint, dass die Terroristen der RAF sich auf Entführungen, sagen wir mal, spezialisiert haben. Wieso das?
Ja, sie hatten, wenn man das heute so sagen kann, in Anführungsstrichen gute Erfahrungen gemacht. Wir haben uns in Eine Stunde History ja mit der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 beschäftigt. Daraus entstand die Bewegung 2. Juni. Der Name, der war mit Bedacht gewählt, weil die RAF-Terroristen hofften, dass bei der Erwähnung der Gruppe in den Nachrichten, beispielsweise der Tagesschau, auch erklärt werden müsse, woher der Name eigentlich kam. Und diese Bewegung 2. Juni hat eine große Bedeutung für den deutschen Herbst 1977, weil hier eine Entführung mit anschließender Freipressung von inhaftierten Gesinnungsgenossen tatsächlich gelungen war, nämlich die vom Berliner CDU-Landesvorsitzenden Peter Lorenz. Sie forderten damals die Freilassung von 6 inhaftierten RAF-Angehörigen, unter ihnen der mittlerweile wegen neonazistischer Propaganda mehrfach vorbestrafte Horst Mahler. Die Bundesregierung unter Helmut Schmidt kam den Forderungen damals nach und ließ die Gefangenen nach Aden im damaligen Südjemen ausfliegen. Horst Mahler lehnte die Freilassung übrigens ab damals. Er blieb im Gefängnis. Wichtiger war, dass damit nun ein Präzedenzfall geschaffen war, der zwar Peter Lorenz das Leben gerettet hat, weil er absprachegemäß auch freigelassen wurde, aber weiteren Entführungen wurde damit der Weg bereitet. Die Terroristen dachten, ein probates Mittel gefunden zu haben, um inhaftierte Gesinnungsgenossen freizubekommen. Im Fall von Hans-Martin Schleyer, um den es ja heute geht, war die Regierung aber nicht bereit, auf einen solchen Handel einzugehen.
Was ja einige Regierungen tatsächlich bis heute auch so handhaben. Mit Terroristen wird nicht verhandelt, zumindest nicht offiziell. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Wie war das eigentlich vor 40 Jahren, als Hans-Martin Schleyer in Köln entführt und für 6 Wochen festgehalten wurde? Armin Himmelrath stellt für uns diese 44 Tage im Herbst 1977 nochmal nach.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Schleyer wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt.
Montag, 5. September 1977, abends gegen 5:30. In Köln überschlagen sich die Ereignisse. Die Fahrzeugkolonne von Hans-Martin Schleyer wird angegriffen. In weniger als 2 Minuten fallen 119 Schüsse aus Maschinenpistolen. Der Arbeitgeberpräsident ist auf dem Weg vom Büro zu seiner Wohnung, als die Terroristen im Stadtteil Braunsfeld zuschlagen. Tagesschausprecher Karl-Heinz Köpke ist kurz nach dem Attentat hörbar überfordert.
Seit 18.11 Uhr überstürzen sich die Meldungen vom Attentat auf Schleyer. Trotzdem ist Klarheit über Hergang und Opfer bisher nicht zu gewinnen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, über Schleiers Befinden und seinen Aufenthaltsort sei nichts bekannt, äußerte ein Polizeisprecher in Köln die Vermutung, Schleier sei entführt worden. Kurz darauf dementierte ein Polizeisprecher Entführungsgerüchte. Schleier sei vielmehr in ein Krankenhaus gebracht worden.
Werner Kraus, Polizeidirektor in Köln, tritt vor die Mikrofone.
Heute hatte ein heller VW einen Bulli, der rundum verglast ist, mit dem Kennzeichen Konrad-Cäsar 3849.
Wir blenden das hier an dieser Stelle auch nochmal ein, ja.
An der Friedrich-Schmidt-Straße, Ecke Finzelt-Stadtstraße gestanden. Insassen dieses Wagens haben auf eine Kraftfahrzeugkolonne geschossen, in der höchstwahrscheinlich der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber gesessen hat.
Höchstwahrscheinlich? Die Lage ist chaotisch. Niemand weiß in diesen Stunden, was passiert ist. Klar ist nur, am Tatort gibt es 4 Tote.
Wiederum kurz darauf soll das Bundeskriminalamt in Wiesbaden die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten bestätigt haben. Dies wurde schließlich von einem anderen Mitglied des Bundeskriminalamtes in Zweifel gezogen. Für eine Entführung spricht, dass offenbar keine amtliche Stelle weiß, wo Schleier sich aufhält.
Dr. Schleier befindet sich nicht unter den Getöteten. Wir müssen annehmen, dass er von den Tätern entführt worden ist. Der VW-Bulli ist nach der Tat auf die Autobahn gefahren und ist dort auch von Polizeifahrzeugen verfolgt worden. Wir haben ihn aus den Augen verloren.
Hans-Peter Riehl ist einer der ersten Journalisten in Köln-Braunsfeld. Er berichtet für die Tagesschau.
Und das ist der Tatort. Wir sollten gleich vorweg sagen, man sieht also schon einen Toten dort liegen, aus dem Wagen herausgefallen. Es war also wohl so, nach ersten Berichten, es war sehr schwierig am Ort überhaupt zuerst Informationen zu kriegen. Auch die Polizei war noch etwas kopflos, würde ich nicht sagen, aber doch sehr aufgeschreckt. Und man wusste also gar nicht genau, was alles passiert war. Denn das liegt zum Teil daran, dass die Zeugen, die da waren, die an der Tat teilgenommen haben, die Beamten, die Sicherheitsbeamten, nicht mehr reden konnten. Sie sind nämlich tot.
Die Ermordeten sind Heinz Markisch, 41 Jahre alt, der Fahrer von Hans-Martin Schleier. Reinhold Brändle, 41 Jahre, Polizist. Helmut Ulmer, 24 Jahre, Polizist. Roland Pieler, 20 Jahre, Polizist. Der damalige NRW-Innenminister Burkhard Hirsch.
Ich will das noch einmal betonen, dass es sich um Beamte und Männer handelt, die hier ihr Leben für in der Verteidigung von Recht und unserer Verfassung haben lassen müssen. Ich hoffe, dass die Bevölkerung auch bei diesem Fall erkennt, dass es überhaupt keine, auch nicht versteckten Sympathien für brutale Mörder dieser Art geben kann, dass wir alles zu tun haben, ihrer habhaft zu werden. Das wird geschehen.
Über den neuesten Stand der Ermittlungen, soweit er in Bonn bekannt ist, berichtet Friedrich Nowotny.
In Bonn gibt es keinen neuesten Stand über die Ermittlungen, meine Damen und Herren. Hier herrschen Betroffenheit, Ratlosigkeit.
Wochenlang zieht sich das Entführungsdrama hin. Die Terroristen der RAF wollen 11 Gesinnungsgenossen aus der Haft freipressen. Doch die Bundesregierung bleibt unnachgiebig. Schleiers Sohn Hans Eberhard scheitert am 15. Oktober mit dem Versuch, beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung zu erhalten, mit der die Bundesregierung verpflichtet wird, den Forderungen der Entführer nachzukommen. Am 18. Oktober 1977, nach der Stürmung der Lufthansa-Maschine Landshut durch die GSG 9, wird Hans-Martin Schleier von seinen Entführern ermordet.
Armin Himmelrath war das über das, was zwischen der Entführung und der Ermordung von Hans-Martin Schleier so passiert ist. 1977, da war ich noch nicht auf der Welt, aber du, Matthias,
ja,
kannst du dich noch an diese Zeit erinnern? Es war ja so eine allgemeine Angst vor dem Terror, die eben nicht nur Politiker betroffen hat. Hattest auch du Angst?
Naja, ich kann mich zumindest sehr gut daran erinnern, zumal diese Entführung von Hans-Martin Schleier sozusagen bei mir um die Ecke in Köln stattgefunden hat. An der Stelle bin ich als Kind immer vorbeigelaufen, um in den Park zu kommen, der dahinter gelegen ist. Die Einschusslöcher an einer kleinen Gartenmauer, die waren noch viele, viele Jahre zu sehen. Und wer in dieser Gegend von Köln gewohnt hat, der wurde jeden Tag an diesen 5. September 1977 erinnert. Eben durch diese Einschusslöcher und später dann auch durch eine Gedenkstätte. Aber richtige Angst hatte ich nicht. Und meine Freunde und Kommilitonen damals auch nicht. Aber wir haben heftig über diesen und andere Terrorakte diskutiert.
Wie waren denn die politischen Reaktionen auf die Schleierentführung?
Also es wurde sofort, nachdem das bekannt wurde, ein Krisenstab unter der Leitung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt eingerichtet, an dem alle Parteien, auch die Opposition und alle wichtigen Behörden des Landes beteiligt waren. Man könnte sagen, dass sich das Land in einem nicht erklärten Ausnahmezustand befand, weil alle Entscheidungen von diesem einen sehr kleinen Krisenstab gefällt wurden und es eigentlich kein anderes Thema gab als die Schleierentführung und etwas später dann noch die Entführung einer Lufthansa-Maschine, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, die RAF-Gefangenen freizulassen.
Das hört sich kompliziert an. Wie ging es denn zu in diesem Krisenstab?
Naja, also es wurden hinterher immer so ein bisschen rührende Geschichten erzählt, dass man sich am Ende in den Armen gelegen habe mit Tränen in den Augen und dass jede Menge Zigaretten und Cognac über den Tisch ging. Es mag dazu gekommen sein, aber die Gegensätze zwischen Regierung und Opposition konnten nur mühevoll übertüncht werden. Die CDU warf der SPD immer Nähe zur Ideologie der Terroristen vor. Die SPD attackierte andersherum, die CDU wolle die Bundesrepublik in einen Polizeistaat verwandeln. Aber gemeinsam, und das ist eben wichtig, beschlossen die Parteien das sogenannte Kontaktsperregesetz. Damit konnten die Häftlinge isoliert werden von ihren Rechtsanwälten, weil man befürchtete, die würden ihnen einen illegalen Kontakt zu den Entführern ermöglichen. Dieses Gesetz war heftig umstritten, weil es natürlich ein ganz, ganz wesentliches Prinzip des Rechtsstaats außer Kraft gesetzt hat, nämlich die freie Wahl eines Verteidigers, mit dem der Angeklagte ungehindert und nicht kontrolliert sprechen darf.
Die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleier durch die Terroristen der Roten Armee-Fraktion. Das ist unser Thema heute hier bei der Einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Hans-Martin Schleier war nicht nur Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Er war auch Ehemann und Vater von 4 Söhnen. Hans Eberhard Schleier ist einer von ihnen. Hallo, Herr Schleier.
Guten Abend, Frau Rosenblender.
Wie sehr beschäftigen die Ereignisse des Herbstes 1977 Sie heute noch?
Es sind natürlich die persönlichen Erinnerungen, die nicht verloren gehen. Ein Jahrestag in diesem Jahr. Es ist 40 Jahre her, seitdem mein Vater ermordet worden ist. Es gibt viele Untersuchungen, Berichte, die sich mit der Zeit und mit der Aufarbeitung der Zeit beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch die aktuellen Auseinandersetzungen, die Formen von Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung, die in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, wachsende Verrohung, eine Aggressivität in der Gesellschaft. Und was mir eben besondere Sorgen bereitet, damals ging es nur in Anführungszeichen gegen Repräsentanten des sogenannten Systems. Heute richtet sich diese Form der Gewalt gegen ganze Bevölkerungsgruppen, Flüchtlinge etwa, gegen politischen Gegner. Das heißt, auch diese gewalttätigen Auseinandersetzungen finden auf einer breiteren Basis und mit einer größeren Zustimmung in Teilen der Bevölkerung statt.
Was haben Sie damals gemacht, um mit den Erfahrungen des Herbstes 77 umgehen und weiterleben zu können?
Es gibt natürlich eine sehr persönliche Ebene, Trauer, Wut, die einem nicht loslassen. Darüber will ich jetzt weniger etwas sagen. Aber für mich war damals wichtig, nachdem das alles geschehen ist, das, was man als die politisch-moralische Auseinandersetzung mit dem Terror bezeichnet hat. Was hat die Gesellschaft daraus gelernt? Wie reagiert sie auf diese Form der Gewalt? Und in diesem Zusammenhang haben gewisse Multiplikatoren eine Rolle gespielt. Wissenschaftler, Künstler, die in Vorlesungen, in Beiträgen immer wieder nicht nur das System diskreditiert haben, sondern die darüber hinaus auch durchaus Wurzeln für gewalttätige Auseinandersetzungen gelegt haben. Ich erinnere mich an eine öffentliche Diskussion, die ich, glaube ich, im Jahr 78 mit Amery geführt habe, die wichtig deshalb für mich war, weil er damals gesagt hat, ja, ich bekenne mich dazu, dass ich ein gewisses Maß an Schuld an diesen Vorgängen trage. Denn ich habe als Lehrer Studenten, um den Finger besser in die offenen Wunden der Gesellschaft, so wie ich sie gesehen habe, zu zeigen, deutlich gemacht, dass man durchaus etwas tun muss, um dieses System zu verändern, möglicherweise sogar auch in Form von Gewalt, zumindest gegen Sachen. Und er hat hinzugefügt, ich habe erkannt, dass diese jungen Menschen vieles, was ich überzeichnet habe, zu ernst genommen haben und eben in bestimmten Bereichen auch radikalisiert worden sind. Also diese politisch-moralische Auseinandersetzung, die stattgefunden hat und die ja letztlich auch dazu geführt hat, dass in den 80er Jahren der Rückhalt der RAF oder der Bewegung 2. Juni nachhaltig innerhalb der Bevölkerung nachgelassen hat.
Wie konnte sowas überhaupt stattfinden? Was war da passiert in der Bundesrepublik?
Ich erinnere mich, ich war erst einmal selber ein 68er, an Diskussionen damals in der Münchner Universität, die zunächst eine offene Diskussion, ein offener Diskurs über die gesellschaftlichen Verhältnisse war, die uns alle in irgendeiner Weise beschäftigt haben. Aber ich habe eben auch gesehen, wie dann bei einigen diese Diskussionen zu Monologen erstarrt sind, zu einem Rigorismus, der dann, ja, wenn man so will, zu auch widersprüchlichen Utopien geführt haben, diese Gruppierungen dann zunehmend in die Isolation getrieben haben. Aber sie haben über eine Reihe von Jahren doch auch eine ganze Anzahl von Unterstützern in dieser Rigorosität gefunden.
Sie waren Chef der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz, als da die Gnadengesuche von Manfred Grashoff und Klaus Jünschke einging. Und Sie haben gemeinsam mit Ministerpräsident Bernhard Vogel darüber entschieden. Wie?
Das war damals eine schwierige politische Situation. Es gab eine Reihe politischer Stimmen, die gesagt haben, Terroristen dürfe man nicht begnadigen. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch mit Franz Josef Strauß, wo er das massiv eingefordert hat. Ich war immer anderer Meinung. Wenn man der Auffassung war, und das musste man nach meiner Meinung sein, dass es sich hier um Mörder, um Verbrecher handelt, dann hatten sie auf der anderen Seite in unserem Rechtsstaat auch das Recht auf ein Gnadenverfahren. Und ich habe damals mit Bernhard Vogel lange darüber gesprochen. Er hat sich ein persönliches Bild davon gemacht, ob die beiden Täter, um die es ging, Grashoff und Jünschke, Reue gezeigt haben, nachdem er davon überzeugt war, hat er dem Gnadengesuch auch stattgegeben. Und ich fand, das war eine richtige Entscheidung. Wir wollten auch keine politische Märtyrer in dieser Situation haben.
Heute werden wir wieder durch Terror bedroht. Von ganz anderer Seite, gibt es eine Lehre, die wir aus dem deutschen Herbst 1977 ziehen können oder vielleicht auch sollten?
Also ich glaube, es bleibt nach wie vor eine wichtige Aufgabe in der politischen Auseinandersetzung, immer wieder deutlich zu machen, dass Gewalt gegen Sachen und schon gar nicht Gewalt gegen Menschen eine legitime Möglichkeit ist, eine solche politische Auseinandersetzung zu führen. Ich finde es deshalb richtig, dass man sich vielfach organisiert gegen rechtsradikale Formen der Gewalt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man das auch gegenüber linksradikalen Gewalttätern tut. Da gibt es mitunter bis in politische Parteien hinein noch zu viel klammheimliche Sympathie, was da geschieht. Und wenn man auf eine andere Form der Gewalt, nämlich des islamistischen Terrors, anspricht, auch da würde ich mir wünschen, dass etwa die Muslime in Deutschland sich stärker artikulieren, darauf hinweisen, dass Gewalt in keiner Weise zu rechtfertigen ist und dass das, was da geschieht, mit der Religion, mit dem Islam nichts zu tun hat. Also aufstehen, ja, den Anfängen, na, es sind gar keine Anfänge mehr, zu wehren und deutlich zu machen, dass wir bei aller Kritik an einzelnen gesellschaftlichen Entwicklungen in einem Land leben, das freiheitlich und sozial ist.
Sagt Hans Eberhard Schleyer, Sohn des 1977 entführten und ermordeten Hans-Martin Schleyer. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Rosenblender.
Der deutsche Herbst 1977, das ist unser Thema heute hier bei einer Stunde History. Von der Entführung von Hans-Martin Schleyer bis hin zu seiner Ermordung. Also 6 Wochen, in denen quasi nebenbei noch andere Aktionen der RAF und ihrer Sympathisanten gelaufen sind. Welche, warum und ob das alles so geplant war, das bespreche ich jetzt mit Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und Autor des Buches Der Bader-Meinhof-Komplex. Hallo Herr Aust.
Guten Tag.
Hatten die RAF-Terroristen von Anfang an den Plan, Hans-Martin Schleyer zu ermorden, oder kam diese Idee erst mit der harten Haltung der Regierung Schmidt?
Also es war eine Entführung und die Absicht der Entführer war es, die Gefangenen in Stammheim und in ein paar anderen Gefängnissen freizupressen. Insofern gehe ich davon aus, dass ursprünglich der Plan war, Hans-Martin Schleyer freizulassen, wenn man die Gefangenen in Stammheim und anderswo freipressen kann. Ich glaube, die RAF hat ihre eigene Macht überschätzt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Bundesregierung so hart bleibt. In Wirklichkeit hat die Bundesregierung von Anfang an entschieden, nicht auszutauschen und hat dann versucht, sozusagen die Entführer hinzuhalten, um ihnen dann auf der Zeitebene auf irgendeine Weise auf die Schliche kommen zu können. Und es war von Anfang an eigentlich klar, dass die Bundesregierung sich auf diesen Handel mit dem Leben von Hans-Martin Schleyer nicht einlassen würde. Das war hart, aber ich glaube, das hat Hans-Martin Schleyer auch genauso gesehen und genauso erwartet.
Bis heute sind ja viele Details der Entführung, der Zeit, der Geiselnahme und der späteren Ermordung unklar, weil es auch unheimlich viele Fahndungspannen gegeben hat. Warum ausgerechnet bei so einem Fall?
Ja, das ist kaum zu glauben. Es war im Wesentlichen eigentlich eine Fahndungspanne. Das Bundeskriminalamt hatte so Muster aufgestellt, nach denen wahrscheinlich die Entführer operieren, indem bestimmte Wohnungen an Autobahnen mit guter Anbindung gemietet werden. Und sie hatten Details gesagt, wie das normalerweise vonstatten geht, also Barzahlung und dergleichen mehr. Und deswegen ist schon am Tage nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer die Polizei auf eine bestimmte Wohnung gestoßen in einem Hochhaus in Erftstadt-Liblar. Und da hat Hans-Martin Schleyer auch die ersten Tage seine Entführung zugebracht. Und die Hinweise der Polizei sind dann im bürokratischen Durcheinander verschwunden. Das Ganze ist in Wirklichkeit ein Megaskandal gewesen damals.
Aber wie kann sowas denn verloren gehen?
Ach, wissen Sie, bei der Angelegenheit ist so viel schiefgegangen. Und man darf ja nicht vergessen, dass damals zwar die Koordination des Einsatzes beim Bundeskriminalamt war, aber die Länderpolizeien haben natürlich eine wesentliche Rolle gespielt. Und man hat sozusagen von heute auf morgen die Struktur der Polizei ein Stück verändert. Und dabei kann schon sehr viel schiefgehen. Also man kann es nicht wirklich begründen, warum es schiefgegangen ist. Es ist einfach unglaublich.
In den 6 Wochen haben palästinensische Sympathisanten der RAF dann auch noch die Lufthansa-Maschine Landshut nach Mogadischu entführt und die Passagiere als Geiseln genommen. War das dann eine spontane Aktion, um den Druck zu erhöhen, oder war das auch von langer Hand geplant?
Naja, es gibt 2 Ebenen. Also die eine Ebene, das sind diejenigen, die Hans-Martin Schleyer entführt haben. Sozusagen die 2. Generation der RAF. Da spielte Peter-Jürgen Bogen eine gewaltige Rolle und Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und andere. Und die hatten wiederum immer Beziehungen zu den palästinensischen terroristischen Gruppierungen, die in der Nähe von Aden ein Ausbildungslager hatten und so weiter. Das heißt, die haben sehr eng zusammengearbeitet mit den palästinensischen Terroristen. Und das Interessante war, das hat mir Peter-Jürgen Bog später also selbst mal erzählt, er war selbst sehr überrascht, als die Schleyer-Entführung sich hinzog und die Bundesregierung sich offenkundig nicht bewegen wollte in der Frage der Freilassung. Da kamen die Palästinenser direkt auf die RAF zu, die sich damals auch da im Nahen Osten aufgehalten hat, und hat gesagt, ja, was wollt ihr, wie sollen wir euch helfen? Sollen wir irgendwie eine Botschaft überfallen oder sollen wir Flugzeug entführen? Und da war im Grunde der Plan für die Entführung eines Flugzeuges der Lufthansa mehr oder weniger schon fertig. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass die Palästinenser sehr vorbereitet darauf waren, sozusagen helfend einzugreifen.
Ist diese Bedrohung durch die RAF im Herbst 1977 vergleichbar mit dem, was wir heute erleben?
Es gibt viele, viele ähnliche Entwicklungen. Man darf eines nicht vergessen, verglichen zu heute haben die Ermittlungsbehörden das damals sogar verhältnismäßig leicht gehabt. Sie kannten diejenigen, die im Untergrund waren und die man der RAF zurechnete. Man kannte die Namen, man kannte die Personalitäten, man kannte die Familien, man wusste was über die Herkunft. Nur man hatte sie nicht, man wusste nicht, wo sie gerade waren. Aber man wusste, mit wem man zu tun hatte. Und es war gleichzeitig ein überschaubarer Kreis. Die RAF hatte ja sozusagen im harten Kern nie mehr als 40, 50 Mitglieder. Natürlich ein großes Umfeld von Sympathisanten. Wer heute zum IS oder ähnlichen Terrororganisationen gehört, das wissen wir gar nicht. Und das wissen die Behörden auch nicht. Und es gibt so viele durch diese unbegrenzte Zuwanderung aus Bereichen, in denen der Islamische Staat irgendwie eine mörderisch wichtige Rolle spielt oder gespielt hat, kommen sehr viele Leute in unser Land, kommen nach Europa. Und die Behörden sind hoffnungslos überfordert, mit der Frage festzustellen, wer nun eigentlich tatsächlich als Gefährder wirklich gefährlich ist und wer nicht. Und im Endeffekt wissen sie auch gar nicht, was sie mit denen tun sollen. Sie wissen, dass Leute bestimmte Kontakte haben über V-Leute und was weiß ich, welche Verbindungen es alle gibt, die man überwachen kann. Aber im Endeffekt wissen sie nicht, wer tatsächlich was tun wird. Deswegen ist die Gefahr, die von diesen, sagen wir mal, anonymen potenziellen Terroristen ausgeht, sehr viel größer als sie da. Und wenn Sie den deutschen Herbst von damals sich anschauen, wie die quasi den ganzen Staat lahmgelegt haben, mit dieser verhältnismäßig geringen Zahl von Leuten, die den Staat quasi aus den Angeln gehoben haben, dann kann einem doch etwas mulmig werden, wenn man sieht, was sich in diesem Lande gerade abspielt und theoretisch natürlich jeden Tag abspielen kann.
Das heißt, Ihrer Meinung nach ist die Gefahr größer, aber wir gehen ein bisschen relaxter damit um als früher?
Man kann schon an dem Weihnachtsanschlag an der Gedächtniskirche in Berlin sehen, dass man vielleicht nicht relaxter damit umgeht, sondern dass man die Gefahr eher verdrängt. Und das wird dann von manchen vielleicht als besonders cool ausgegeben. Also wenn ich mir vorstelle, wie wenig Reaktion, wirklich Betroffenheit auf diesen Anschlag an der Gedächtniskirche in diesem Land erfolgt ist, dann frage ich mich, ob es eher ein Mechanismus der Verdrängung ist, als ein Mechanismus des »Wir lassen uns nicht einschüchtern«.
Sagt Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegels, zum deutschen Herbst 1977, ob das alles so geplant war und inwiefern es mit unserer Situation heute vergleichbar ist. Danke Ihnen dafür.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die Nacht zum 18. Oktober 1977, die wird als Todesnacht von Stammheim bezeichnet, weil da haben sich die inhaftierten Anführer der RAF, Andreas Baader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, in ihren Gefängniszellen in der JVA Stuttgart-Stammheim umgebracht. Irmgard Möller hat schwer verletzt überlebt. Das Ganze war der Schlusspunkt des deutschen Herbstes und als Reaktion wurde am selben Tag Hans-Martin Schleyer ermordet. Klaus Pflieger hat zu dem Ermittlungsteam gehört, das die Todesnacht von Stammheim aufklären sollte. Hallo, Herr Pflieger.
Hallo, Frau Rosenblender.
Was ist denn in dieser Todesnacht von Stammheim passiert?
Ja, diese Todesnacht von Stammheim versteht man, wenn man weiß, dass in dieser Nacht auf den 18. Oktober 1977, kurz nach 0 Uhr, auf dem Flughafen in Mogadischu eine große Befreiungsaktion stattgefunden hat. Das war diese Lufthansa-Maschine, die zur Unterstützung der Schleierentführung von den Palästinensern, mit denen die RAF befreundet war, durchgeführt worden war. Und diese Meldung über die gelungene Befreiung kam etwa um 1 Uhr, also eine Stunde nach Mitternacht, über die deutschen Medien. Und davon haben die Stammheimer Gefangenen gehört. Und damit war ihnen klar geworden, dass der Versuch, nicht nur sie, sondern insgesamt 11 RAF-Terroristen aus deutschen Gefängnissen zu befreien, gescheitert war. Und damit sahen sie keine Chance mehr, auf freien Fuß zu kommen. Und dann entschieden sie sich gemeinsam nach einem bereits vorher gefassten Entschluss, sich umzubringen. Andreas Baader und Jan-Karl Raspe schossen sich mit Pistolen in den Kopf. Mit Hilfe von Anwälten wurden diese Waffen ins Stammheimer Gefängnis geschmuggelt. Und Gudrun Enslin erhängte sich mit einem Elektrokabel am Gitter ihres Zellenfensters.
Sie haben eben schon den Kontakt zu den Anwälten erwähnt, die die Waffen in die JVA gebracht haben. Wie haben denn die Gefangenen überhaupt von dem Ende dieser Landshutmaschinenentführung erfahren? Hatten die Kontakt zur Außenwelt oder eventuell sogar zu den Entführern von Hans-Martin Schleyer?
Diese Kontakte der Stammheimer Gefangenen über die Anwälte nach draußen bestanden bis zum Beginn der Schleyer-Entführung. Die Ermittler gehen alle davon aus, dass die ganze Attentatsserie des Jahres 1977 von Stammheim, von den Gefangenen aus geplant, initiiert, ja geradezu angeordnet war. Und weil wir davon ausgingen, wurde direkt nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer am 5. September dieser Kontakt zur Außenwelt unterbrochen. Es wurde zunächst per Erlass und dann per Gesetz eine sogenannte Kontaktsperre angeordnet, mit der für die RAF-Häftlinge jegliche Verbindung zur Außenwelt, aber auch untereinander unterbunden werden sollte. Das Interessante, was wir im Nachhinein bei unseren Ermittlungen festgestellt haben, war aber, dass diese Kontaktsperre von den RAF-Häftlingen unterlaufen wurde, weil sie auch ein Radio besaßen, das wieder mit Hilfe von Verteidigern ins Gefängnis geschmuggelt worden war. Und außerdem hatten sie mit Gegenständen, die wieder auch eingeschmuggelt worden waren, eine Gegensprechanlage aufgebaut, die den unmittelbaren Kontakt zwischen den Zellen hergestellt hatte, sodass es ihnen möglich war, zum einen über das Radio in Erfahrung zu bringen, davon zu hören, was in Mogadischu gelaufen war. Und so konnten sie auch über die Gegensprechanlage ihren gemeinsamen Suizid verabreden.
Waren denn die Umstände der Todesfälle sofort klar oder gab es da Zweifel an den Selbstmorden?
Man muss vielleicht vorausschicken, dass bei jedem Todesfall in einem Gefängnis sofort der Staatsanwalt tätig wird. Das ist bei uns so angeordnet. Das heißt, wir überprüfen solche Fälle, ob da irgendwelches Verschulden des Anstaltspersonals in Betracht kommt. So ist es auch hier bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart geschehen, wo ich im Team dieser Ermittler mitgewirkt habe. Im Fall der Stammheimer RAF-Toten kam aber hinzu, dass sofort von den Sympathisanten, von den Anwälten speziell auch die Behauptung aufkam, der Staat habe die Stammheimer, wie sie genannt worden sind, ermordet. Außerdem wurde eben schon bei der Obduktion dann später bestätigt, aber schon beim ersten Augenschein festgestellt, dass Andreas Bader eine Schusswunde im Nacken aufwies, also kurz unterhalb der Haargrenze, sodass der Eindruck erweckt worden ist, er sei von hinten erschossen worden.
Aber das hat er sich selbst zugefügt.
Ja, wir haben deshalb sofort nicht nur zwei deutsche Gerichtsmediziner, sondern auch einen österreichischen und einen schweizerischen Rechtsmediziner eingeschaltet. Und alle kamen bei der Leichenschau und bei der Obduktion übereinstimmend zum selben Ergebnis. Die Stammheimer haben Selbstmord begangen. Fremdverschulden konnten sie ausschließen. Gleichwohl ist immer wieder die Behauptung von der Szene aufrechterhalten worden, der Staat habe die Stammheimer umgebracht. Und erst Anfang der 90er Jahre ist diese Behauptung verstummt, als Insider aus der RAF, frühere RAF-Mitglieder, zugegeben haben, dass es innerhalb der RAF unstreitig war, dass die Stammheimer nicht umgebracht worden sind, sondern Selbstmord begangen haben und dass es dafür sogar einen Spezialbegriff innerhalb der Gruppe gab, nämlich Suicide Action, also eine Selbstmordaktion, mit der diese Stammheimer den Eindruck erwecken wollten, sie seien vom Staat umgebracht worden, also deshalb zum Beispiel bei Andreas Bader der Schuss in den Nacken.
Der spätere Generalstaatsanwalt von Baden-Württemberg, Klaus Pflieger, gehörte im Herbst 1977 zum Ermittlungsteam zur Aufklärung der sogenannten Todesnacht von Stammheim. Danke Ihnen für die Information.
Ich bedanke mich auch.
Es gab eine erste Generation der RAF. Es gab eine zweite, die für die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer verantwortlich war. Kam denn danach noch was, Matthias? Oder war mit dem deutschen Herbst 1977 der Terror in Deutschland vorbei?
Naja, also man kann vielleicht sagen, der Höhepunkt des Terrors war mit dem deutschen Herbst 1977 überschritten. Aber der Terror der sogenannten zweiten und auch der dritten Generation der RAF ging noch eine Weile weiter. 1979 gab es einen Anschlag auf NATO-Oberbefehlshaber Europa, General Alexander Haig. Zwei Jahre später gab es zwei Anschläge, einen auf das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Ramstein mit 14 Verletzten und einen weiteren Anschlag auf den Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, General Crozen. Aber diese Jahre waren für die RAF-Terroristen eher geprägt von einem Leben im Untergrund mit einem sehr hohen Fahndungsdruck. Viele flohen in den Nahen Osten, weil sichere Quartiere für die konspirativ im Untergrund lebenden Mitglieder hier in der Bundesrepublik kaum noch zu finden waren. Im Übrigen setzten sich auch manche in die DDR ab.
Also eine dritte Generation gab es auch.
Ja, und die wurde Mitte der 80er Jahre aktiv. Es begann 1985 mit einem Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main-Airbase der Vereinigten Staaten. Zwei Tote, 23 Verletzte waren zu beklagen. 1986 wurde der Siemens-Manager Karl-Heinz Beckkurz und sein Fahrer durch einen Bombenanschlag getötet. Im gleichen Jahr töteten RAF-Terroristen Gero von Braunmühl. Er war Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt. 1989 folgte das Attentat auf den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Und 1991 ermordeten sie Detlef Carsten Rohwedder, den Chef der Treuhandanstalt, die mit der Abwicklung und dem Verkauf von DDR-Firmen beauftragt waren.
Und wann war dieser Terror dann zu Ende?
Einige Jahre hielten sich ein paar Täter noch in der Illegalität auf. Manche wurden im Übrigen in der DDR gefasst, nach der deutschen Einheit. Und 1998 wurde dann das Ende der RAF offiziell mit einem ganz lapidaren Schreiben an eine Nachrichtenagentur beendet. Ich lese das mal vor. Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Zitat Ende. Aber in jüngster Zeit haben sich Hinweise verdichtet, dass einige der ehemaligen Terroristen in Ermangelung eines Alterseinkommens vermehrt wieder Raubüberfälle begehen, um so an ihr Geld zu kommen.
Es gibt ja generell noch ein paar Punkte, die in den Ermittlungen rund um die RAF unklar und unaufgeklärt sind. Nächste Woche schauen wir mal rüber in die Vereinigten Staaten. Da rumort es ja im Moment ziemlich. Letztens hat es ja sogar eine Tote gegeben bei der Demonstration in Charlottesville. Die ultrarechte Szene erlebt da gerade einen Aufschwung. Der Ku Klux Klan lebt wieder auf. Warum es in den USA überhaupt so eine ultrarechte Szene gibt und wieso es da zum Beispiel erlaubt ist, das Hakenkreuz offen zu zeigen, das klären wir nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.